Pain Points oder Bedürfnisse. Also es muss ein Bedürfnis befriedigen oder einen bestehenden Pain Point lösen. Und die andere Sache ist Usability, das ist das Stichwort hier an der Stelle, oder User Experience. Eine gute Usability oder etwas weiter gedacht, eine gute User Experience, also alles, was vor, währenddessen und danach passiert. Wenn diese zwei Punkte gegeben sind, dann kann man sagen, okay, hier entsteht ein Nutzen für die Anwender. Und um das sicherzustellen, damit das auch wirklich einen Nutzen hat, stellen wir die NutzerInnen wirklich ins Zentrum der Produktentwicklung und versuchen sogar teilweise sie direkt mit einzubeziehen, sei es mit einer Co-Creation oder User-Interviews, wo man wirklich nochmal hört, was ist denn da Sache, was ist wichtig für das Thema XY beispielsweise.
Codes und Schmerzlos, dein Podcast aus dem Home of IT von Rewe Digital. Heute sprechen wir über Research.
Hallo aus dem UX Research Lab der Rewe Digital. Ich bin der Philipp und als UX Researcher bei der Rewe Digital tätig und sitze hier mit meiner Kollegin der Annika.
Hallo auch von mir. Ich bin Annika Campus und Teamlead für UX Research hier bei Rewe Digital.
Der Podcast, den wir gerade aufnehmen und ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, der wird tatsächlich regelmäßig im UX-Labor aufgenommen. Und das ist eigentlich unser Revier, unsere Hood. Und was wir hier machen, wir vertesten hier die digitalen Produkte der Rewe Group mit echten NutzerInnen. Und so ein Labor zu haben, ist in Deutschland noch eine wirklich unique Sache für ein Unternehmen. Und da dachten wir uns, nehmen wir euch mal ein bisschen mit in die Welt der UX-Researcher. Und ihr müsst euch das Labor vorstellen wie ein Verhörraum, wie man das beispielsweise aus dem Tatort kennt. Das sind diese typischen Räume mit dem Spiegel in der Mitte. In dem einen Raum sitzt der Täter plus Ermittler, die die Fragen stellen. Und hinter der Glasscheibe sitzen noch andere Ermittler, die sich das angucken. Und genau so ist unser Labor auch aufgebaut. Wir haben auch diese Spiegelwand, sage ich mal, und wir können auch das beobachten durch den Spiegel, ohne gesehen zu werden.
Obwohl es ein bisschen schöner ist. Also es sieht hier nicht aus wie ein Verhörraum. Wir haben noch schöne fliederfarbene Wände
definitiv.
Und Blumen.
Definitiv, ja, definitiv. Und was man auch dazu sagen muss, das Setting ist ein bisschen anders hier. So eine Verhörsituation mit der Polizei oder mit Ermittlern, da sitzt der Täter in dem Spiegelraum und wird beobachtet. Bei uns ist es eigentlich genau andersrum. Die Täter im Sinne von die UX-Designer, die ein Produkt designt haben, konzipiert haben, die sitzen hinter dem Spiegel und beobachten den Ermittler dabei, also die NutzerInnen dabei, wie sie mit genau diesem Produkt halt interagieren können, wo es stolpert oder wo nicht. Und um das auch noch mal ein bisschen deutlich zu machen, wir testen nicht unsere Nutzer. Wir verhören die jetzt nicht. Ne? Die NutzerInnen, die testen uns, also unsere digitalen Produkte. Ne? Also nur damit das klar ist, wir sind hier nicht böse. Genau, wir dachten, eigentlich ideale Möglichkeit, euch mal ein bisschen was über unser Labor, aber auch über unseren Job zu erzählen, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Also ich glaube, dazu muss man auch wissen, dass der Arbeitstitel zwischen uns beiden, zwischen Philipp und mir, auch ist Liebesbrief an unseren Job. Das ist ein bisschen cheesy, ich glaube, gerade wenn man uns nicht kennt, aber Philipp und ich kamen auf die Idee für diese Podcast-Folge, weil wir immer wieder festgestellt haben, wenn wir so durchs Unternehmen gehen und darüber aufklären, was wir als Researcher machen. Also entweder company-weit in Stand-ups oder im One-to-One, wenn jemand neu angefangen hat und wir den einfach abholen wollen. Was wir da immer wieder gefeedbackt bekommen ist, wow, also wenn wir dir jetzt gerade so zuhören zu deinem Job, da kommt so viel Leidenschaft für den Job, so viel Enthusiasmus für das, was du machst, drüber. Und das reißt irgendwo mit. Es bringt dich dazu zu sagen, hey, ich glaube, so ein UX-Test, kann man den mal einfach beobachten? Ich glaube, ich möchte das mal miterleben. Oder, weiß ich nicht, letztens hat mir jemand, der danach sagte, hey, ich komme aus einem ähnlichen Background wie du und das klingt so genial. Ehrlich gesagt, kann ich mal bei euch hospitieren? Kann ich mal bei so einem Test mitmachen? Ich möchte mir das selber live angucken. Und das ist unglaublich schön, wenn man sieht, dass der eigene Job, dass man nicht nur man selber den so liebt, sondern halt man auch andere Leute dafür begeistern kann. Und wenn du jetzt jemand bist, der in der Digitalbranche schon arbeitet und einen Job hat und sich einfach mal anhört, was wir sagen, weil er sagt, okay, ich möchte einfach lernen, was ihr macht, weil vielleicht kann man mal mit so einem UX-Researcher zusammenarbeiten. Oder wenn ihr jemand seid, der gerade irgendwie am Ende vom Studium ist und einfach wissen möchte, was gibt's denn da draußen für Jobs in der Digitalbranche, dann hoffen wir, dass wir dich jetzt mit dieser Folge auch abholen und bestenfalls sogar mitreißen können.
Genau, dazu muss man sagen, wir haben jetzt UX-Researcher ein paar Mal verwendet, die Bezeichnung. Hört vielleicht der ein oder andere jetzt zum ersten Mal. UX-Designer auf der anderen Seite, das hat man durchaus schon mal gehört und kann sich auch so ein bisschen was darunter vorstellen, was die machen, um es mal ganz klar zu machen. Ne? Wir sind jetzt keine Designer, wir können das auch nicht. Das ist auch gut so, dass wir beiden da nicht die Stifte in der Hand haben. Wir sind Forscher, wir sind wirklich für die Erforschung des Nutzererlebnisses von digitalen Produkten zuständig.
Genau, im Endeffekt erforschen wir, wie NutzerInnen unsere digitalen Services und Produkte erleben. Und das machen wir für und quasi auch aus der digitalen Produktentwicklung raus. Und dafür wenden wir so ein schönes buntes Potpourri an verschiedenen qualitativen Forschungsmethoden an. Und die helfen uns rauszufinden, wieso, weshalb, warum, aber vor allem eigentlich auch, wie NutzerInnen etwas tun, wenn sie unsere Produkte anwenden. Welche Methoden wir da genau anwenden und wie das aussieht, hat immer ein bisschen damit zu tun, wo du dich gerade in der Produktentwicklung, also in dem Produktentwicklungszyklus befindest. Du kannst dich beispielsweise noch ganz, ganz am Anfang befinden. Wenn noch keine Idee für ein neues Produkt oder Service da ist oder vielleicht ist schon eine Idee da, aber noch kein Konzept. Und du denkst dir jetzt, ich weiß ungefähr, für welche Zielgruppe ich was bauen will. Aber was mir noch ein bisschen fehlt, ist das Wissen über die Zielgruppe. Das heißt, wie lebt meine Zielgruppe? Wie sieht ihr Alltag aus? Was hat die Person da für Bedürfnisse, die noch nicht erfüllt sind oder vielleicht auch für Pain Points? Und wo kann ich da mit meinem Produkt quasi so reingrätschen und der Person helfen, ihren Lebensalltag etwas schöner, etwas leichter, etwas angenehmer zu machen? Da hatten wir letztes Jahr tatsächlich ein schönes Beispiel, also wir hatten natürlich viele Beispiele, aber eins, das ich besonders schön fand. Und da ging es darum, dass der Nachhaltigkeitsbereich bei uns auf der Rewe.de neu gemacht werden sollte. Und die Personen, die damit beauftragt sind im Unternehmen, haben gesagt, naja, okay, wir wissen ehrlich gesagt gar nicht so, was unsere NutzerInnen hier eigentlich interessiert und wie sie auch vorgehen, um die Informationen zu finden und ob sie die letztendlich auch auf der Seite finden können. Was wir also gemacht haben, ist, dass wir User-Interviews sogenannte geführt haben mit sowohl Leuten, die so nachhaltigkeitsinteressiert sind, so mäßig, aber auch Leuten, die extrem nachhaltigkeitsinteressiert sind. Und wir haben uns in Einzelinterviews mit denen zusammengesetzt und nachgehakt. Wir wollten wissen, also was ist Nachhaltigkeit eigentlich für dich? Wie informierst du dich über Nachhaltigkeit und wo? Was interessiert dich da? Was würde es dich auch interessieren, da gerade von der Rewe zu hören? Und wie gehst du ganz genau vor, wenn du online guckst nach diesen Informationen? Das ist so ein Beispiel, was man ganz am Anfang machen kann, denn dieses Wissen haben wir danach gebündelt und in die Produktentwicklung reingegeben und haben gesagt, bitte schneidet doch hier ein Produkt auf genau diese Bedürfnisse zu. Bisschen klassischer ist es, UX-Research anzuwenden am Ende der Produktentwicklung. Sagen wir, wenn du einen fertigen Prototypen hast, der demnächst live gehen soll, also beziehungsweise erst entwickelt werden soll und dann live gehen soll, oder wenn du vielleicht ein Live-Produkt hast, das aber endlich mal wieder evaluieren möchtest. Bestes Beispiel, so circa einmal pro Jahr testen wir eins unserer Hauptprodukte, den Rewe-Lieferservice. Und da setzen wir uns einfach mit diversen NutzerInnen hin, also entweder Leute, die den Lieferservice schon länger auch benutzen tatsächlich oder Leute, die das erste Mal machen und wir sagen, hey, mach mal deinen Wocheneinkauf bitte und ich gucke dir dabei über die Schulter. Und ich gucke so ein bisschen natürlich als Researcher dann darauf, was fluppt, was funktioniert, was ist so intuitiv, 2 Klicks und du hast es erledigt. Und was sind aber auch so Stolpersteine, wo du wirklich siehst, da strugglen Leute, da wissen sie gerade nicht, was sie machen sollen oder verklicken sich oder werden langsam frustriert und ungeduldig. Und diese Sachen greifen wir auf und geben sie danach in die Produktentwicklung, damit sie optimiert werden. Und dabei geht es jetzt nicht nur darum, die Usability zu prüfen. Es geht nicht nur darum, finde ich als Nutzerin zum Schluss den passenden Button, um den Einkauf abzuschließen, sondern es geht auch um meine Erfahrung, die ich dabei habe, denn die sollte ja best case eine positive Erfahrung sein. Das heißt, welches Erlebnis habe ich als Nutzerin beim Anwenden des Produkts? Schönes Beispiel ist da ein Test, den wir für Pick and Go gemacht haben. Das ist, für alle, die es noch nicht gehört haben, unser kassenloser Markt beim Rewe. Da gibt es heute, habe ich heute Morgen auf dem Weg hierhin gehört, auch eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge hier bei Kurz und Schmerzlos. Das heißt, wer dazu mehr wissen möchte, hört euch die gerne mal an. Vor allem, weil das Problem, was wir im UX-Test gefunden haben, auch in der Podcast-Folge tatsächlich erwähnt wurde. Und zwar haben wir da festgestellt, dass die Leute, wenn sie die App nutzen, schon diesen Prozess verstehen, wie das funktioniert mit einem kassenlosen Markt. Und sie können das zum Schluss auch vollenden, ihren Einkauf. Aber wenn sie aus dem Markt rausgehen, ohne zu bezahlen, also beziehungsweise schon mitbezahlen, aber ohne an eine Kasse zu gehen, dann fühlt man sich erstmal so ein bisschen komisch. Man hat wirklich die Angst, dass man jetzt gerade irgendwie wie so ein Dieb rausmarschiert und gleich gehen Alarmglocken raus und irgendjemand hält dich zurück. Und das ist halt eine Angst, die NutzerInnen hier haben, eine Verunsicherung, die sie verspüren, die man aufgreifen muss, wo man was gegen tun muss, wo man die NutzerInnen abholen und ihnen versichern muss, nee, es ist alles gut. Und das sind sehr, sehr wichtige Insights, die wir da auch zur User Experience generieren. Und mit diesem Wissen, das wir generieren, stellen wir dann letztendlich sicher, dass die NutzerInnen wirklich im Mittelpunkt der Produktentwicklung stehen. Best case, wir holen sie ja sogar tatsächlich in die Mitte der Produktentwicklung, die ja hier bei Rewe Digital stattfindet, wo auch unser Labor ist. Das heißt, als Entwicklerin, als Designerin kann ich immer mal wieder hochmarschieren, mich hinter den Spiegel setzen und wirklich NutzerInnen im O-Ton hören, live erleben.
Vielleicht stellt sich jetzt an der Stelle die Frage, warum wir das so sehr betonen, dass man NutzerInnen mit in die Produktentwicklung holt, ne? Dass man mit denen zusammen was macht. So eine digitale, nutzerzentrierte Produktentwicklung ist für mich, und da spreche ich für alle, der beste Weg und auch einzige Weg, Produkte zu erschaffen, die auch ja, von einem Erfolg bei den NutzerInnen gekrönt sind. Und ein digitales Produkt, ein Service, der ja, ist nur dann erfolgreich, wenn er im Endeffekt dem Kunden, KundInnen, den NutzerInnen auch wirklich einen Nutzen bringt. Nur weil jetzt ein Produkt schön aussieht, heißt das noch lange nicht, dass da ein Nutzen für die KundInnen entsteht und befriedigt wird. Und da gibt es zwei Punkte. Das sind quasi so die Grundvoraussetzungen, damit man behaupten kann, das Produkt hat einen Nutzen für den jeweiligen Anwender. Das ist, eine ist zum Beispiel, Annika hat schon angesprochen, Pain Points oder Bedürfnisse. Also es muss ein Bedürfnis befriedigen oder einen bestehenden Painpoint lösen. Und die andere Sache ist Usability, das ist das Stichwort hier an der Stelle, oder User Experience. Eine gute Usability oder etwas weiter gedacht, eine gute User Experience, also alles, was vor, währenddessen und danach passiert. Wenn diese zwei Punkte gegeben sind, dann kann man sagen, okay, hier entsteht ein Nutzen für die Anwender. Und um das sicherzustellen, damit das auch wirklich einen Nutzen hat, stellen wir die NutzerInnen wirklich ins Zentrum der Produktentwicklung und versuchen sogar teilweise sie direkt mit einzubeziehen, sei es mit einer Co-Creation oder ja, User-Interviews, wo man wirklich nochmal hört, was ist denn da Sache, was ist wichtig für das Thema XY beispielsweise. Wer jetzt schon länger in der Produktentwicklung arbeitet, der wird wahrscheinlich auch schon mal den Eindruck gehabt haben, dass Nutzerzentrierung so ein Buzzword ist. Und klar, ne, Nutzerzentrierung ist ein Ideal, was wir anstreben wollen und auch tun. Aber letztlich ja, ist nicht immer alles so, wie es im Buche steht. Man muss immer irgendwelche Kompromisse eingehen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Seien es jetzt irgendwelche technischen Restriktionen oder harte Deadlines oder Prioritäten oder auch ja, Business-Anforderungen. Da ist echt alles dabei, was uns schon begegnet ist. Was aber ganz geil an unserem Job ist, ist, dass wir diese Nutzerzentrierung wirklich komplett kompromisslos leben können. Ne? Wir sind die Stimme unserer NutzerInnen im Unternehmen und ob da jetzt eine technische Restriktion oder eine Deadline oder was auch immer irgendwie im Wege steht, das ist uns erstmal egal. Ne? Wir handeln und kommunizieren im Sinne unserer NutzerInnen. Und ich glaube, das ist auch das, was uns beide definitiv auszeichnet, dieser Idealismus dahinter, ne? Ja. Wirklich kompromisslos ja, für den Nutzer zu sprechen oder für die NutzerInnen zu sprechen. Und ja, das war unter anderem ein Punkt, wie wir zu dem Job überhaupt erst gefunden haben.
Wenn ich mich da mal so zurückerinnere, was hat mich eigentlich zu diesem Job geführt, dann startet das sicherlich in der Schulzeit, als ich mich entschieden habe, ich möchte Psychologie studieren. Und zwar, weil ich es schon immer extrem spannend fand, warum Leute so handeln, wie sie handeln. Und das wollte ich tiefer verstehen. Und was ich dann im Studium allerdings relativ schnell festgestellt habe, ist, dass man sich da klassischerweise sehr, sehr viel mit psychischen Störungen, also von der Norm abweichendem Verhalten, beschäftigt. Was mich allerdings auch interessiert hat, war, wie ist es denn eigentlich mit dem Verhalten, was sich im Rahmen der Norm befindet? Und da gab es zu dem Zeitpunkt, als ich studiert habe, noch relativ wenig zu. Ich weiß nicht, ob es sich inzwischen geändert hat, weil danach das Ganze mit der positiven Psychologie aufkam oder was heißt nicht aufkam, aber verstärkter behandelt wurde, wo es darum geht, wie kann ich gesunde Lebensweisen oder Verhaltensweisen an den Tag legen, um sicher zu bleiben, dass ich halt auch mental gesund und fit bleibe. Das war damals halt, wie gesagt, noch nicht so das ganz große Thema im Studium. Also habe ich versucht, mich umzugucken, womit kann man sich denn alternativ beschäftigen? Wo sind Alternativpfade für mich, was ich nach dem Studium machen kann? Und da bin ich über zwei Sachen gestolpert, glücklicherweise direkt. Und das eine war, in einem meiner Lieblingsfächer Sozialpsychologie hatten wir irgendwann die Werbepsychologie. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so vertreten ist, aber als ich dann geforscht habe, okay, was für Jobs gibt's in dem Rahmen, bin ich sehr, sehr schnell auf das Thema Marktforschung gestoßen und dachte mir, okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Möglichkeit. Das würde mir auf jeden Fall Spaß machen. Hier kann ich quasi rausfinden, wie verschiedene Stimuli, Werbung, Produkte auf Menschen wirken und was sie mit ihnen machen. Eine zweite Sache, die ich sehr, sehr spannend fand, war das Fach Arbeitspsychologie und Ergonomie, wo es darum geht, wie man zum Beispiel Arbeitsumfelder oder Softwares auf Menschen anpassen kann oder für Menschen anpassen kann. Ich weiß noch, ich glaube, wir hatten damals tatsächlich noch, da war es noch relativ neu, Apples zu haben. Oh Gott, ich klinge hier die ganze Zeit super alt, ich bin noch gar nicht so alt. Aber wir hatten einen Desktop quasi Ansicht von einem MacBook und haben da gemerkt, okay, wie viel psychologische Prinzipien man angewendet hat, damit die Bedienung für Menschen unglaublich intuitiv ist, um es Menschen leicht zu machen, sowas anzuwenden. Und das war auch was, wo ich dachte, das spricht mich total an, da kann ich irgendwie positiv in die Umwelt einwirken und das ganze Wissen, was ich in der Psychologie gewonnen habe, richtig gut anwenden, um Dinge besser zu machen. Und dann habe ich mich danach auf dem Arbeitsmarkt umgeguckt und bin tatsächlich auf UX Research eine Ausschreibung gestoßen, was die perfekte Kombination war. Es ging irgendwie darum, digitale Anwendungen besser zu machen im Rahmen eines Marktforschungsinstituts. Und ich dachte mir, okay, perfekt, das ist irgendwie eine geniale Chance, mein Wissen für was Gutes anzuwenden. Und zwar dafür anzuwenden, die Welt so zu gestalten, dass sie optimal auf uns Menschen zugeschnitten ist. Dass Produkte wirklich einfach sind.
Also ganz so zielstrebig wie Annika war das bei mir jetzt nicht. Also ich brauchte durchaus schon den ein oder anderen Zwischenschritt, damit ich jetzt da bin, wo ich bin. Weil eigentlich habe ich gestartet im Tourismus. Ich habe Tourismus studiert und mein erster Job war bei einem Reiseveranstalter im Online-Marketing, schimpfte sich Online-Marketing-Manager. War so eine Mischung aus SEO und Shop-Management. Und warum ich mich damals für diesen Job entschieden habe oder was ich so toll an dem Job fand, war dieses, okay, wie suchen Menschen im Internet nach Produkten? Was geben sie dafür ein? Wo ist eine Kaufintention beispielsweise hinter dem Keyword zu erkennen? Das war das, was mir eigentlich Spaß gemacht hat. Was mir nicht so Spaß gemacht hat, ist dieses Verkaufen, dieses Werbliche dahinter, weil es ist immer noch eine Marketingdisziplin. Und dann wollte ich irgendwie da raus und dachte mir, okay, fokussiere dich mal mehr auf die digitale Produktentwicklung, also wie man digitale Produkte wirklich macht, und habe mich für einen Master entschieden, einfach nochmal ein bisschen externen Input zu bekommen. Im Glauben, nach diesem Master kann ich die perfekten digitalen Produkte konzipieren und bauen. Ja, ist eine Wunschvorstellung gewesen. Ich habe dann im Studium gelernt, dass man kann nicht Step by Step, Schritt für Schritt quasi so eine Guideline haben. das musst du machen, dann wird dein Produkt perfekt, weil diese Bewertung, ob ein Produkt jetzt perfekt ist oder nicht, die trifft am Ende die Nutzerschaft halt, ne? Und da war für mich dann klar, okay, UX Research, da muss es irgendwie hingehen. Ich will auf jeden Fall dieses Erforschende, okay, was macht das Produkt jetzt gut oder schlecht, wo läuft es und wo läuft es nicht. Und der Job, der passt eigentlich ganz gut auch zu dem restlichen Wesen von mir. Ich habe ein Helfersyndrom, könnte man das nennen. Und für mich stand immer der Wunsch dahinter oder das Bedürfnis dahinter, die digitale Welt so ein kleines Stück besser zu machen. Sei es, dass man den Einkauf jetzt anders für einen selber passender durchführen kann. Klar, das ist, der eine findet das irgendwie mega krass und der andere sagt, okay, so what? Was wir da aber auch noch gemacht haben dafür, und das fand ich wirklich herausragend, wir haben den Lieferservice mit auf die Barrierefreiheit vertestet, ne? Dass es wirklich darum ging, sehbeeinträchtigte NutzerInnen zu ermöglichen, halt dieses Produkt, was für die ein Pain und löst, ne, und auch massiv löst, da nochmal zu gucken, okay, wie barrierefrei ist das? Ne? Und das sind so Sachen, die ich an dem Job wirklich liebe. Ne? Und das brauche ich auch. Ne? Ich muss da so einen Sinn hinter meiner täglichen Arbeit haben.
Ja, wieder beim Thema Idealismus.
Ne? Genau, ja, genau. Aber gut, jetzt sieht man, ne, Annika wirklich super straight mit Psychologie, wusste schon von vornherein, okay, das soll es werden. Bei mir eher so Step by Step, eins nach dem anderen. Und da merkt man schon, okay, die Hintergründe, es gibt viele Wege nach Rom, ne? Und viele UX-Researcher stammen ja entweder aus dem Grafik- oder Webdesign, haben IT-Background oder Marktforschungs-Background. Eine Kollegin von uns hat Marktforschung studiert, eine andere Usability Engineering oder auch ja, Anthropologie. Das sind so die Klassiker, ne, neben Psychologie und Sozialforschung. Und wir sind im Team auch sehr divers in den Hintergründen, in der Ausbildung, aber auch sehr divers im Wesen, in der Persönlichkeit. Und das ist für ein Team, für ein Research-Team, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, extrem wichtig. Ich liebe Diversity. Warum ich Diversity liebe, ist, weil jeder da ja seine eigene Sichtweise mit einbringt. Jeder hat einen anderen Werdegang hinter sich, eine andere Reise. Und das prägt einen als Mensch. Und jeder Mensch unterliegt bestimmten Verzerrungen, Bias beispielsweise. Und wenn wir aus diesem Potpourri an Persönlichkeiten, die wir sind, dadurch, dass wir das haben, können wir eigentlich sicherstellen, nur dadurch sicherstellen, dass wir nicht alle dem gleichen Bias unterliegen, ne? Dass diese unterschiedlichen Hintergründe dazu beitragen, dass man das, ich nenne es jetzt mal Problem, von mehreren Blickrichtungen betrachten kann. Das halte ich extrem wichtig in einem Team, weil halt Diversity für mich ein Herzensthema ist, aber das leben wir halt auch so. Und warum gibt es jetzt aktuell noch diese bunte Mischung aus Hintergründen in der UX-Branche, jetzt nicht nur bei uns im Team, sondern auch in anderen Unternehmen? Es liegt einfach daran, dass in Deutschland hat sich da noch keine einheitliche Ausbildung etabliert oder rauskristallisiert. Ne? Da fangen die Unis jetzt gerade so langsam mit an, halt wirklich Studiengänge zu konzipieren, die auf UX und UX-Research ausgelegt sind, vielleicht auch Design Thinking. Genau, da fängt es eigentlich gerade erst an. Wenn ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, in die Branche zu wechseln oder damit anzufangen, den ersten Job damit zu starten, dann gibt es eigentlich zwei große Sachen oder zwei große Felder, die Hard Skills für den Job sind. Das eine ist, es ist immer noch eine qualitative Forschungsdisziplin, wenn man da Skills, Methodenwissen mitbringt aus dem Studium, aus bisherigen Erfahrungen. Dann ist das ein absoluter Vorteil, ein absolutes Plus. Das braucht man. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch in die Branche starten mit einem Wissen über die digitale Produktentwicklung. Wenn man jetzt eins von beidem hat, ist das ein guter, da hat man schon einen Fuß in der Tür. Wenn man ja beides sich beibringen muss, dann kann man damit rechnen, das ist ein längerer Weg. Ja? Also eins von beiden muss man schon irgendwie mitbringen an der Stelle.
Ja, ich bringe zum Beispiel das Wissen aus der qualitativen Forschung mit. Man muss dazu aber sagen, ich bin noch sehr unbelastet, machen wir es mal positiv, eingestiegen, was den ganzen technischen Part und die digitale Produktentwicklung betrifft. Ich muss auch sagen, es hat für sehr viel Stirnrunzeln bei meiner Familie gesorgt, als ich gesagt habe, ich gehe in die IT-Branche, weil ich wirklich eigentlich nicht so die technisch talentierteste Person bin. Aber ich finde halt auch immer wieder, dass mir das wiederum Vorteil bringt und auch dem Team dadurch, weil ich es wirklich sehr unvorbelastet sehe, wenn wir Produkte machen, Produkte testen, weil ich eben nicht so krass technisch affin bin und nicht sofort auf ein Produkt gucke und sage, ja klar, ich kenne die ganzen Technologien dahinter, ich kenne die ganzen Mechanismen dahinter, alles kein Ding, das wird schon klappen, sondern ich gucke halt drauf und sage, naja, mir als Nutzerin wäre das jetzt irgendwie hier an der Stelle überhaupt nicht klar. Denn was im Endeffekt ja auch Sache ist, dass wir Sachen bauen, die zum Schluss für jeden funktionieren sollen. Die sollen nicht nur für Techies, nicht nur für First Mover bei digitalen Produkten funktionieren, sondern best case sollte unser Lieferservice irgendwann in meiner Wunschvorstellung für meine über 90-jährige Oma funktionieren, die ihre Einkäufe wirklich nicht mehr tragen kann und derer es ein bisschen Selbstständigkeit im Leben zurückgeht, wenn sie die Sachen einfach online zusammenklicken kann und es sie ihr geliefert werden. Das war tatsächlich auch das, was ich sehr schön fand an unserem Accessibility-Test mit blinden NutzerInnen. Auch denen geben wir ein Stück Selbstständigkeit im Leben zurück, weil sie hier autonom wieder einkaufen können. Etwas, was so live nicht immer gegeben ist. Und genau, ich bin völlig abgeschweift. Ich komme mal wieder zurück. Also es wäre halt, es ist auf jeden Fall ein Hygienefaktor, dass man Hintergrundwissen von einem der beiden Punkte mitbringt. Entweder von der digitalen Produktentwicklung oder aus der qualitativen Forschung, weil, wie Philipp gerade schon erwähnt hat, wenn du beides mit Learning on the Job hier machen müsstest, das wäre schon extrem viel auf einmal. Aber es ist, wie gesagt, nur der Hygienefaktor. Es ist noch nicht alles. Denn wenn ich mich jetzt mal zurückversetze in die Zeit, also circa vor 3 Jahren hatte ich hier Philipp sitzen für sein Bewerbungsgespräch. Und womit Philipp mich damals gecatcht hat, war diese unglaubliche Leidenschaft, diese Motivation und auch dieses richtige Mindset für den Job. Der kam halt und jeder zweite Satz drehte sich irgendwie um Nutzerzentrierung und wie wichtig das ist. Und ich dachte mir, ja, jemand mit der Einstellung, also der richtigen Einstellung und der Motivation dafür zu kämpfen, genau die Person brauchen wir im Team. Und da kommen wir zu diesem wichtigen Faktor Soft Skills, die man mitbringen muss, wenn man in den Bereich UX Research möchte. Und super basic ist hier zum Beispiel Neugierde. Es hilft total, wenn du eine neugierige Person bist, weil was wir den ganzen Tag machen, ist Fragen stellen. Wir stellen Forschungsfragen, wir stellen Fragen an unsere NutzerInnen, wir stellen Fragen zu Produkten, wir hinterfragen Dinge. Und da hilft es, wenn man selber so ein bisschen so eine Sherlock-Holmes-Mentalität mitbringt. Und was, glaube ich, auch noch relativ naheliegend ist, ist natürlich auch Empathie. Also Leute, die viel Empathievermögen mitbringen, werden es, glaube ich, auch leichter haben im Job. Das hat damit zu tun, dass du natürlich zum einen auch dauernd mit NutzerInnen in Kontakt kommst. Das heißt, du sprichst quasi täglich mit Leuten, die du nicht kennst. Und du hast eine Stunde mit denen und da müsst du dafür sorgen, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie sich geschätzt fühlen, dass sie sich öffnen können und dir Sachen erzählen, die privat sind oder auch, also nicht unbedingt wirklich privat, aber sie müssen ja eingestehen können, ich bin gerade aufgeschmissen, ich weiß nicht weiter, was für uns Menschen immer so eine gewisse Situation ist, wo wir uns eine Blöße geben, wenn wir eingestehen, etwas nicht zu verstehen. Und da müssen sich die Leute sicher genug bei dir fühlen. Und du musst halt auch durch Empathie NutzerInnen verstehen, die dahinterliegenden Bedürfnisse, ihre Probleme verstehen. Und dann musst du es schaffen, dieses Verständnis möglichst ungefiltert auch an die Leute im Unternehmen weiterzugeben. Du musst es schaffen, dass die Leute, denen du später erzählst, was passiert ist oder die Probleme schilderst, dass die Empathie entwickeln mit ihren NutzerInnen, dass auch sie diese Emotionen spüren. Also das ist übrigens, Philipp hat euch ja gerade hier geschildert, wie man durch die Spiegelscheibe beobachten kann, diese Nutzerinterviews. Es ist manchmal wirklich gut anzusehen, wenn man DesignerInnen hat, die hinter der Scheibe sitzen und ein bisschen mit den Nutzern mitleiden. Die gerade merken irgendwie, sie haben einen Prototypen gebaut und der funktioniert an einer Stelle nicht und die NutzerInnen verzweifelt und die DesignerInnen hinter der Scheibe, die spüren das, die entwickeln Empathie. Und das sind, also für die Designerin vielleicht nicht immer die schönsten und angenehmsten Momente, aber die wertvollsten. Und deshalb wichtiges Thema. Und da kommen wir nämlich direkt auch zum nächsten Punkt, Kommunikationsstärke. Denn ich habe ja gerade gesagt, du musst es weitergeben. Du musst danach nicht nur die Fakten weitergeben. Du musst nicht nur sagen, der grüne Button links oben hat nicht funktioniert, sondern du musst auch die Geschichte dahinter mitbringen. Du musst den Leuten erzählen, naja, es ist nicht nur einfach, dass ein Button nicht funktioniert hat. Oder zum Beispiel beim Accessibility-Test. Es ist nicht nur einfach, dass der Screenreader hier was nicht lesen konnte und dann wurde der Button nicht vorgelesen, sondern es hat dazu geführt, dass eine Person frustriert ist und den Einkauf nicht abschließen konnte und es ein unglaublich negatives Erlebnis war. Und auch das musst du kommunizieren. Du musst ein gewisses emotionales Storytelling dahinter packen, um sicherzugehen, dass sich diese Informationen auch wirklich bei den Leuten einbrennen, sie die Dramatik dahinter verstehen und dann die entsprechenden Handlungen ergreifen. Und das Wichtige ist, du musst diese Insights halt auch nicht nur einem Entwickler oder einer Entwicklerin kommunizieren und einem Designer oder einer Designerin, du musst sie auch vielleicht der Geschäftsführung präsentieren oder du musst sie dem Projektmanager erklären. Und jede dieser Zielgruppen musst du anders ansprechen, die musst du anders abholen, dann musst du die Information auf eine andere Art und Weise präsentieren und auch das musst du können. Dann, klar, analytische Fähigkeiten, auch sau wichtig, weil es ist immer noch eine Forschungsdisziplin, wo du Sachen später analysieren und auswerten und auf den Punkt bringen musst. Und da, das muss man natürlich auch mitbringen irgendwo. Die letzte Sache sind tatsächlich so Organisationstalent und Liebe zum Detail. Und ich glaube, grundsätzlich sind das Sachen, die super wichtig sind, dass du das später detailverliebt aufbereitest, auch sehr sauber aufbereitest. Aber ich muss dazu auch sagen, ich glaube, unser Team ist da auch besonders krass. Also Philipp hat gerade die Diversität im Team angesprochen, aber da, wo wir überhaupt nicht divers sind, ist, dass wir alle unglaublich perfektionistisch detailverliebt sind. Ne? Mhm. Muss man auch dazu sagen, also unsere Entwicklerteams, die haben hier immer irgendwelche lustigen Namen, die Wookies oder Party Parrots. Und ich habe immer gesagt, wenn wir unser Team hier einen Namen hätte, wir wären die Monks, also orientiert an der Fernsehserie Monk, weil wir wirklich alle so ein bisschen sehr versessen sind, sehr organisiert sind.
Ja, absolut.
Genau, und warum die Skills so wie Kommunikationsstärke und Organisationstalent so wichtig sind in unserem Job, das merkt man, glaube ich, wenn man sich unseren Berufsalltag mal genauer anguckt. Weil was die meisten Kollegen in der Produktentwicklung, selbst die Designer, mit denen wir ja in einem Team sind, von uns sehen und halt auch als unseren Job so ansehen, ist vor allem dieses Interview führen und Ergebnisse präsentieren. Die sind immer total überrascht, wenn sie mal dann hinter die Kulissen gucken und merken, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Da ist noch so viel mehr, was du machen musst, was die Leute vielleicht gar nicht so sehen, gar nicht so wahrnehmen. Und da kommen wir halt zu einem weiteren Punkt, warum ich persönlich den Job so unglaublich liebe. Es ist diese Vielseitigkeit. Es ist nicht nur die Vielseitigkeit in den Projekten, sondern auch in den täglichen Tätigkeiten.
Im Großen und Ganzen gibt es zwei Hauptbestandteile von unserem Job. Das eine ist das Wissen generieren und der andere ist dieses Wissen dann auch an den Mann zu bringen. Und klar, ne, es gibt eine gewisse Sichtbarkeit einzelner Projektschritte, also das Interview führen, wo die Stakeholder dann dabei sind und das beobachten, oder die Präsentation der Ergebnisse, das ist sehr, sehr sichtbar. Davor macht man aber immer noch sehr viel im Hintergrund, was die Stakeholder eigentlich gar nicht mitbringen. So ein Projekt startet bei uns mit einem Kickoff, mit dem Einholen an Hintergrundinformationen. Warum habt ihr gerade Forschungsbedarf oder Bedarf nach Wissen? Wo steckt ihr überhaupt gerade und wo wollt ihr hin? Das bespricht man dann da in diesem Kickoff-Meeting. Was wir da auch noch besprechen, ist, wer sind denn überhaupt die NutzerInnen, die ihr erreichen wollt oder die aktuell das Produkt nutzen? Was zeichnet die denn überhaupt aus? Mit wem wollen wir denn überhaupt sprechen? Es macht schon einen Unterschied, ob du mit jemandem sprichst, der das Produkt nutzt oder eine Intention, eine Nutzungsintention dahinter hat oder jemand, der da von vornherein gar nicht zupasst, also der das für sich ausschließen würde. Ne? Da muss man immer noch wissenschaftlich vorgehen und eine Stichprobe und Stichprobenkriterien haben. Diese Stichprobenkriterien, die geben wir weiter. Wir rekrutieren jetzt nicht selber. Rekrutieren heißt, wir suchen die NutzerInnen nicht selber, sondern wir geben quasi die Parameter raus, mit wem wir gerne sprechen möchten und dann macht das eine Dienstleistungsagentur für uns. Was aber in diesem Kickoff-Meeting eigentlich viel, viel wichtiger ist, neben der Zielgruppe und wo steht ihr gerade, ist, was treibt euch überhaupt um? Was sind denn die Forschungsfragen? Die Forschungsfragen geben einerseits unserem Projekt ein Ziel, ne, stellen aber auch sicher, dass die Stakeholder und wir wissen, worum geht's und wohin soll's gehen, was braucht ihr beantwortet zu haben. Und basierend auf diesen Informationen, dann geht's, wo wir so richtig Ärmel hochkrempeln, konzipieren, welche Methode wenden wir an, wie gehen wir in das Gespräch rein, welchen Gesprächsleitfaden, wie bauen wir den auf, wann stellen wir welche Fragen. Das muss man natürlich auch immer berücksichtigen, ne? Je nachdem, wo du Sachen fragst, kann das einen Einfluss haben. Also da muss man sich schon Gedanken machen. Und wenn wir das jetzt einmal alles straight haben, dann wird es nochmal aktiv, wo es dann um die Durchführung der Forschung geht, also wirklich das Interviews, die Interviews führen und hinterher dann diese auch zu analysieren, ne, um zu gucken, ist hier, wo ist jetzt ein gewisses Muster, wo unterscheiden sich die Insights quasi polar, was lief gut und was lief noch nicht so gut. Und danach, wenn wir das jetzt analysiert haben, dann kommt dieser zweite Teil, dieses Wissen verbreiten. Das machen wir schon in dem Projekt selber, wo wir die Stakeholder nochmal in einem einzelnen Termin wirklich detailliert abholen, was ist denn überhaupt jetzt passiert in diesen 8 Interviews. Meistens testen wir mit 8 NutzerInnen. Was ist da passiert? Was sind die Pain Points? Da sprechen wir mit denen drüber, analysieren die zusammen. Das muss immer aus dem Team entstehen, was ein Pain Point ist. Das diktieren wir jetzt an der Stelle nicht. Und danach geht es darum, dieses Wissen auch zu dokumentieren und für die Nachwelt, sage ich mal, festzuhalten.
Genau, weil man muss sagen, diese Vorbereitung von dem Debriefing-Workshop, wo wir wirklich alle Beobachtungen aufbereiten, sehr, sehr aufwendig auf einem Miro-Board oder auch der Ergebnisbericht, was dann halt auch mal gerne 60 Seiten sehr aufwendig produzierte PowerPoint-Präsentationen sind, da geht unglaublich viel Arbeitszeit dran. Also ich glaube, bei 6 Wochen Projekt sind diese beiden Punkte schon 3 Wochen. Und da haben wir natürlich häufig mal überlegt, hey, ist es das jetzt wert? Kann man das nicht irgendwie verkürzen? Weil in der Zeit könnten wir ja schon eine komplette neue Studie gemacht haben. Da können wir doch noch viel mehr forschen. Aber da sind wir für uns dazu zur Entscheidung gekommen, nee, das ist es uns wert, weil wir da nach dem Leitsatz leben, unseen research is wasted research. Das heißt, wenn wir das danach nicht sauber aufbereiten, dann geht dieses Wissen schnell verloren. Das heißt, sollte jemand eine Woche später oder ein Jahr später nochmal die gleiche Fragestellung haben, dann ist das Wissen verschwunden. Also wir haben ja gerade zum Beispiel für Zoreal getestet und haben uns da die Filter angeguckt und vielleicht möchte in einem Jahr Rewe im Lieferservice die Filter nochmal optimieren oder die Weinfreunde die Filter optimieren. Dann können die in die Forschung nochmal reingucken, wenn die sauber dokumentiert ist. Deshalb haben wir für uns entschieden, wir dokumentieren das Wissen lieber sauber. Und damit soll es aber überhaupt nicht enden, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dann sauber aufbereiteter Research in irgendeiner Schublade versackt. Dann ist er zwar immerhin für die Ewigkeit konserviert, aber richtig geholfen hat es jetzt auch nicht, ne? Daher haben wir geguckt, okay, welche anderen Möglichkeiten haben wir, dieses Wissen zu verbreiten, sicherzustellen, dass das Unternehmen darüber informiert ist, was wir herausgefunden haben. Und das eine, was wir gefunden haben, war der Debriefing-Workshop, den Philipp eben genannt hat schon, wo wir gesagt haben, nicht nur wir alleine analysieren das, den Test und geben danach die Infos weiter, sondern wir analysieren gemeinsam mit den Hauptstakeholdern von diesem Projekt, aus dem simplen Grund, dass wir dann sicherstellen können, dass sie die Ergebnisse wirklich in einer sehr guten Detailtiefe kennen, aber auch, weil wir davon ausgehen, dass wenn wir das gemeinsam analysieren, wir auch gemeinsam hinter den Ergebnissen stehen. Das ist ein Punkt. Dann natürlich, klar, der Klassiker, man geht rum und präsentiert in unterschiedlicher Länge die Ergebnisse auch nochmal und wir speichern das Ganze dann auch in unserer Wissensplattform, der Rewe, dem Knowledge Hub ab. Da wird einfach alles an Kundenwissen, das wir irgendwie in jedem Winkel des Unternehmens produzieren, abgespeichert, sodass ich, wenn ich morgen sage, hey, ich möchte was über Produktsuche wissen, dann kann ich das da eingeben und dann werden mir direkt alle Ergebnisse, allen Insights, die wir dazu haben, angezeigt. Unglaublich praktisch. Aber selbst das war uns halt irgendwann nicht genug, weil dann haben wir halt gesagt, gut, auf die Art und Weise stellen wir jetzt sicher, dass jeder die Informationen hat. Aber was wir nicht sicherstellen können, ist, dass auch jeder die Insights so richtig anwenden kann oder weiß, was er damit jetzt im nächsten Schritt machen soll. Und da war der Zeitpunkt gekommen, wo wir gesagt haben, unser UX-Research-Team, das darf nicht nur aus UX-Researchern bestehen, sondern wir haben jetzt noch eine weitere Disziplin, die Design Thinking Strategists. Einen habt ihr vielleicht schon kennengelernt, das ist nämlich der gute Shenya aus unserem Team, der hier schon eine Podcast-Folge zu Green UX gemacht hat. Und er ist einer der Personen, die extrem viel Methodologie kennen, um Workshops effizient und effizient zu gestalten. Das heißt, er kann Leuten helfen, dass wenn wir dieses Wissen schon haben, in Workshops darauf basieren, Konzepte oder Ideen zu entwickeln. Das heißt, diese Insights wirklich umzusetzen und in das Produkt einfließen zu lassen. Das ist so, was hinter so einem Research-Projekt steht, aber damit endet es auch nicht. Wir verbringen tatsächlich auch sehr viel Zeit damit, UX-Research als Disziplin und uns als Team weiterzuentwickeln. Das heißt, wir gehen im Unternehmen rum und oder auch wie hier in diesem Podcast, um einfach Aufklärungsarbeit zu leisten. Und zwar nicht nur, was machen wir und wer sind wir eigentlich und was ist unsere Daseinsberechtigung, sondern auch viel, wie kann man nutzerzentriert entwickeln? Wie kann man Insights richtig anwenden? Wir optimieren unsere Prozesse, um einfach effizienter zu forschen. Und wir erweitern unsere Methoden, gucken uns um, was wird im Unternehmen noch an Wissen benötigt? Wo können wir vielleicht auch noch rein? Und damit verbringen wir tatsächlich auch sehr, sehr viel Zeit. Weil was man hier wissen muss, ist, dass UX Research auch noch eine verhältnismäßig junge Disziplin ist. Und das sogar für die Digitalsparte, die ja per se eigentlich schon jung ist. Und das heißt, wir sind gerade in einer Phase, wo wir noch eine sehr, sehr starke Entwicklungskurve haben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in den Job starten würdest, dann würdest du dich erstmal nicht in ein gemachtes Nest setzen unbedingt, sondern du gestaltest selber noch mit. Es ist noch sehr dynamisch, das Feld. Es ist noch viel Bewegung drin. Es ist noch viel Wachstum und schneller Wachstum gerade. Um das mal historisch aufzuarbeiten. Ich habe, bevor ich hier angefangen habe, in einer Marktforschungsagentur gearbeitet und da auch schon UX Research gemacht. Und mein allererster Kunde direkt nach dem Studium war Rewe Digital. Und da habe ich quasi meinen ersten UX-Test direkt für Rewe gemacht. Und das habe ich 2 Jahre gemacht und dann kam irgendwann, hey, wir möchten jetzt ehrlich gesagt bei Rewe keine Agenturen mehr beauftragen für UX-Research, sondern wir möchten das intern machen. Hat nämlich 2 Vorteile. Einmal, die DesignerInnen können euch einfach viel schneller und spontaner ansprechen und wir können schneller und spontaner forschen, weil, hey, wir arbeiten immer noch in einer agilen Produktentwicklung. Das heißt, es kommt auch irgendwo auf Zeit an. Und zum anderen, mit einem Bericht hast du das Wissen schon sehr, sehr gut verankert und kannst es sehr gut übergeben. Aber es ist jetzt nicht vergleichbar, zum Beispiel mit meinem Gehirn gerade, wo ich 7 Jahre Forschung abgespeichert habe und mich halt noch erinnern kann, hey, ich glaube, da haben wir 2017 oder 16 Tests so gemacht, guck mal da hinten. Und deshalb macht es einfach Sinn, dieses Wissen komplett ins Unternehmen reinzuholen. Aber damals, als wir das hier angefangen haben bei Rewe Digital, war es noch super neu. Damals war es überhaupt gar nicht verbreitet. Ich glaube, es wurde nicht mal viel UX Research gemacht, aber es gab zumindest auch noch gar keine internen UX Researcher, also nicht viele. Und das heißt, so die ersten Steps waren definitiv, das erstmal in der Firma zu etablieren, Prozesse zu etablieren für Forschung und auch auszulotsen, wie läuft denn jetzt die Zusammenarbeit? Wie bauen wir jetzt Prozesse auf? Und da kann man natürlich dann plötzlich auch erstmal diese ganzen Vorteile erkennen. Was hat es für einen Vorteil, wenn ich als Researcher zum Beispiel im Nachgang vom Test ganz genau weiß, mit welchem Insight muss ich jetzt in welche Abteilung gehen? Und da habe ich auch Ansprechpartner und denen kann ich das schnell persönlich erzählen. Oder auch ein bisschen die Hintergründe von allem zu kennen. Und dann mit der Zeit hat man dann, was heißt mit der Zeit, es ging relativ schnell, dass man gesehen hat, die Akzeptanz dafür steigt und es steigt auch die Bekanntheit und dadurch steigt auch die Nachfrage an Research. Und so ist das Team dann sehr, sehr schnell gewachsen, es sind immer mehr geworden und unsere Prozesse sind immer effizienter geworden. Und jetzt sind wir in einem Stadium, wo ich sagen muss, wir sind extrem gut in der Produktentwicklung inzwischen verankert und integriert. Wir haben eine super hohe Nachfrage an Nutzerwissen aus den unterschiedlichsten Winkeln des Unternehmens. Nicht nur die klassische Produktentwicklung. Es sind nicht nur POs und DesignerInnen, die bei uns irgendwie auf der Matte stehen, sondern es sind auch wirklich traditionellere Bereiche, die plötzlich sagen, hey, ich glaube, damit können wir was machen. Ich glaube, da könnt ihr uns helfen. Und die Insights, die wir dann generieren, haben halt auch einen immer höheren Stellenwert und werden halt immer besser aufgenommen und ernst genommen. Auch das ist, was sehr, sehr schön war zu beobachten. Das heißt, wir sind nicht mehr nur so eine interne Agentur, die beauftragt wird, hey, macht mal eine Forschung von uns, sondern wir sind ein Teil des Ganzen. Wir sind ein fester Teil der Produktentwicklung. Wir sind in den Prozessen fest verankert. Und wir sind unglaublich weit gekommen, aber wir sind überhaupt noch nicht am Ende der Journey. Ich glaube, wir sind immer noch am Anfang und da gibt es noch so viel zu machen. Es gibt noch Methoden zu entdecken, es gibt noch Methoden zu entwickeln, es gibt noch Prozesse, die effizienter werden können. Es gibt noch bestimmt Möglichkeiten, Insights noch besser in Unternehmen zu integrieren, noch besser zu verarbeiten. Und da ist das Schöne, dass man halt sieht, immer mehr Unternehmen haben UX-Research-Abteilungen und wir können immer mehr auch in den Austausch mit anderen Firmen gehen. Wir arbeiten nicht nur mehr im stillen Kämmerchen alleine, sondern wir gehen raus, tauschen uns mit anderen Researchern aus, weil die Probleme, die wir immer noch haben und um die wir uns immer noch kümmern, mit denen sind wir nicht alleine. Die hat irgendwo jeder und das ist sehr schön, dass sich da langsam so eine Community bildet.
Community ist ein sehr gutes Stichwort. Wenn man jetzt mal auf so Meetups mit UX-Researchern unterwegs ist, mir kommt es immer so vor wie so eine Klassenfahrt. Das ist wirklich ein sehr netter, kollegialer Umgang an der Stelle. Klar bildet sich hier auch bei Rewe Digital, sind wir im Aufbau und in Erweiterung, aber die ganze Branche eigentlich, die ist auch im Aufbau. Ne? Man kann schon sagen, das sind sehr, sehr nette Leute, die im UX Research arbeiten.
Wenn man du bist überhaupt nicht biased bei dieser Aussage.
Also ja, das ist. Ich habe noch keinen Asi getroffen. Wenn man jetzt mal auf so Meetups irgendwie unterwegs ist, ne, dann kommt es mir immer ja sehr kollegial vor. Ne? Das hat sowas von einer Klassenfahrt. Ne? Da hilft sich wirklich jeder jedem, weil die ganze Branche einfach noch im Aufbau ist und so eine Aufbruchsstimmung immer noch hat. Ne? Und solltet ihr jetzt mit dem Gedanken spielen, entweder nach dem Studium in den Job reinzustarten oder ihr wollt Quereinstieg machen und in den Job einstarten, dann ist das jetzt eigentlich jetzt gerade wirklich der absolut ideale Zeitpunkt, weil immer mehr Unternehmen realisieren, wie wichtig UX Research und die Tätigkeiten, die Ergebnisse, die wir produzieren, sind, wie wichtig das ist. Aber der, ich sag mal, Arbeitnehmermarkt noch gar nicht so weit ist. Wir haben über die Studiengänge gesprochen, die ja jetzt auch gerade erst im Aufbau sind. Also noch, wenn man jetzt einsteigt, hat man so einen First-Mover-Advantage, kann man schon fast sagen. Ne? Und ja, ich hoffe, wir konnten euch diese Begeisterung für diesen Job so ein bisschen vermitteln. I hope so. Ja, und mir macht das einfach Spaß. Und ich glaube, ich spreche da auch für Annika, ne? Das ist ein Top-Job. So, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst euch gerne blicken und hören.
Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, danke.
Das war Codes und Schmerzlos, dein Podcast aus unserem Home of IT. Danke fürs Zuhören. Weitere Folgen findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Infos zu Rewe Digital findest du unter rewe-digital.com oder auf Social Media. Codes und Schmerzlos und Rewe Digital wünschen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal.